Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Mordfall Lübcke hat der inhaftierte Tatverdächtige gestanden. Der mutmaßliche Rechtsextremist räumte ein, den Kasseler Regierungspräsidenten erschossen zu haben. Dabei habe er allein gehandelt, erklärte er den Ermittlern. Die Bundesanwaltschaft prüft aber weiterhin, ob es Mittäter gab. Zeugen hatten entsprechende Hinweise gegeben. Oppositionspolitiker forderten heute im Innenausschuss, Verbindungen zu rechten Netzwerken genau zu prüfen.
Stefan E. soll gestern in Untersuchungshaft überraschend um ein Gespräch mit der Polizei gebeten haben.
Er hat angegeben, die Tat, den Mord an Herrn Lübcke alleine vorbereitet und alleine durchgeführt zu haben.
Ob das stimmt oder es Mittäter, Mitwisser oder gar ein Netzwerk gab, werde weiter ermittelt, so der Generalbundesanwalt am Rande der Sondersitzung des Innenausschusses. Aus Sicherheitskreisen heißt es, Stefan E. habe ein rechtsextremes Motiv genannt. 2015 soll er zudem bei dieser Bürgerversammlung gewesen sein, in der der CDU-Politiker Lübcke die Flüchtlingspolitik verteidigte. Mehrere Abgeordnete sehen eine mögliche Verbindung von E. zum nationalsozialistischen Untergrund NSU. Einer ihrer Morde geschah ebenfalls im Kasseler Umfeld.
Wenn Stefan E. zu einer Zeit aktiv war, in der auch der NSU gemordet hat, es da sicherlich auch noch weitere Zusammenhänge gibt, die jetzt auch aktuell beleuchtet werden.
Die Sondersitzung habe auch gezeigt, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen den Terror von rechts unterbewertet habe.
Es hat mich persönlich schon überrascht, heute zu hören, dass man diese Gefährder nicht genauso beurteilt wie beispielsweise islamistische Gefährder. Nicht so intensiv mit Zuhilfenahme beispielsweise von Software.
Der Bundesinnenminister will rechtsextreme Strukturen nun besser analysieren und verspricht,
nicht nur Einzelpersonen im Blick zu haben, sondern auch hinter diese Einzelpersonen zu schauen. Wo bewegt sie sich? Mit wem hat sie Kontakt? Und da ist natürlich auch das Internet eine ganz wichtige Zielscheibe der künftigen Maßnahmen.
Bundestagspräsident Schäuble fordert eine wehrhafte Demokratie.
Menschenfeindliche Hetze war in der Vergangenheit und sie ist auch heute der Nährboden für Gewalt bis hin zum Mord. Und wer diesen Nährboden düngt, macht sich mitschuldig.
Die Stadt Kassel ruft morgen mit einem breiten Bündnis zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf. Und es sind nicht wenige, die sich fragen, ob auch Ermittlungsbehörden die Gefahr des rechtsextremen Terrorismus in Deutschland unterschätzt haben.
Zu den Entwicklungen im Fall Lübcke sendet das Erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen finden Sie auch bei tagesschau.de. Verkehrsminister Scheuer hat seinen Kurs bei der gescheiterten Pkw-Maut verteidigt. Der Koalitionspartner SPD und Oppositionsparteien werfen dem CSU-Politiker vor, er habe voreilig Verträge mit Betreiberfirmen geschlossen, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofes abzuwarten. Die Richter hatten die Pläne gekippt. Im Verkehrsetat waren die erwarteten Einnahmen bereits verplant. Offen ist, inwieweit der Bund den vorgesehenen Mautbetreibern nun Schadensersatz zahlen muss. Die Rede ist von einem dreistelligen Millionenbetrag.
Ein Minister auf Tour. Verkehrsausschuss, Haushaltsausschuss, Bundestagsplenum. Keine angenehmen Termine heute für Andreas Scheuer. Dennoch betont gute Miene. Auch wenn er wieder und wieder rechtfertigen muss, warum er die Mautverträge abgeschlossen hat, ohne das Urteil des Europäischen Gerichtshofs abzuwarten.
Ich habe auch nie vernommen, dass Politik auf Gerichtsurteile bis zum Schluss warten muss. Weil sonst könnten wir den Politikbetrieb einstellen. Das heißt, wenn das Parlament der Exekutive den Auftrag gibt, ein Projekt umzusetzen, dann muss die Exekutive dies auch tun.
FDP, Grüne und Linke empört. Rücktrittsforderungen und Untersuchungsausschuss durchaus denkbar. Der Auftritt des Ministers für sie unzureichend.
Wir stehen immer noch vor den elementaren Fragen der Verantwortung, der Kosten, die das Ganze mit sich bringt. Und wie soll es weitergehen?
Die Strategie von Herrn Scheuer ist einfach, er sagt, schuld sind alle anderen. Der Deutsche Bundestag, die Betreiber, aber seine persönliche Verantwortung, die will er nicht einräumen.
Verantwortung. Scheuer sieht die auch bei den Betreiberfirmen, die die Maut organisieren sollten. Ihnen sei nicht nur wegen des EuGH-Urteils gekündigt worden, sondern auch wegen Vertragsverstößen. Die Angesprochenen kontern auf Twitter. Man wundere sich, dass sich der Minister trotz Geheimhaltungspflichten öffentlich dazu äußere. Dabei könnte es Scheuer auch darum gehen, Schadensersatzforderungen zu drücken. Denn der Verkehrsminister, so sieht es nicht nur die Opposition, muss schon aus Eigeninteresse versuchen, die Kosten für den Steuerzahler zu begrenzen.
Das Bundeskabinett hat den Haushaltsplan für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Vorgesehen sind Ausgaben von knapp 360 Milliarden Euro, etwas mehr als für dieses Jahr geplant. Erneut will der Bund ohne neue Schulden auskommen. Das gelingt den Plänen nach nur, weil Finanzminister Scholz auf Rücklagen zugreift, die etwa für die Integration von Flüchtlingen vorgesehen waren. Der Bundestag hat in erster Lesung über zwei konkurrierende Gesetzespläne zur Organspende debattiert. Das Modell von Gesundheitsminister Spahn sieht vor, dass jeder als Spender gilt, der nicht widerspricht. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach erklärte, dies sei nötig, um die Zahl der Spender zu erhöhen. Grünen-Chefin Baerbock kritisierte die Pläne als unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte. Sie warb erneut dafür, die Bürger regelmäßig zu befragen und die Entscheidung in einem Online-Register zu speichern.
Trotz des italienischen Verbots hat das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 3 Kurs auf Lampedusa genommen. Die Migranten an Bord seien erschöpft, begründete die Kapitänin ihre Entscheidung. Seit zwei Wochen harrte das Schiff vor der Küste aus. Der italienische Innenminister Salvini reagierte sofort. Er werde niemandem erlauben, an Land zu gehen. Erst gestern hatte der Europäische Gerichtshof einen entsprechenden Eilantrag der Seenotretter zurückgewiesen.
Der Europäische Gerichtshof hat strenge Vorgaben für die Messung der Luftqualität in Städten gemacht. Die Luxemburger Richter betonten, die geltende EU-Richtlinie enthalte klare und präzise Verpflichtungen. So müssten die Grenzwerte von Schadstoffen an jeder einzelnen Messstation eingehalten werden. Ein Durchschnittswert, wie von einigen Städten ermittelt, sei nicht zweckdienlich.
Dicke Luft und erste Fahrverbote in einigen deutschen Städten. Umstritten ist dabei immer wieder, wird die Luftverschmutzung überhaupt an den richtigen Orten gemessen? Nun haben die Richter am Europäischen Gerichtshof zu einem Fall aus Brüssel klargestellt, Messstationen müssen an den Orten mit der stärksten Belastung stehen. Denn wer an einer stark befahrenen Straße wohnt, dem hilft es nicht, wenn woanders gemessen wird. Der einzelne Bürger hat ein Klagerecht.
Unmittelbar Betroffene können die Standortwahl für Luftmessstationen gerichtlich überprüfen lassen und die gegebenenfalls erforderlichen Maßnahmen erwirken.
Außerdem betonte der EuGH, es reicht aus, wenn schon an nur einer Messstation der Grenzwert in einem bestimmten Zeitraum überschritten wird, dann müssen die Behörden vor Ort gegensteuern. Ein Durchschnittswert aller Messstationen in einem Gebiet habe keine Aussagekraft, gerade für Bürger an hochbelasteten Stellen. Das EU-Recht werde von den Gerichten in Deutschland bereits streng angewendet, heißt es aus dem Umweltbundesamt. Dort fühlt man sich bestätigt.
Jeder Bürger hat das Recht auf saubere Luft und damit eben auf gesunde Luft mit Einhaltung der Grenzwerte.
Das Urteil erhöht den Druck auf Politik und Behörden, die Grenzwerte vor Ort einzuhalten. Sonst drohen als letztes Mittel weitere Fahrverbote.
Die Zahl der illegalen Grenzübertritte von Mexiko in die USA nimmt zu. Seit Oktober vergangenen Jahres wurden knapp 600.000 Menschen aus Mittelamerika festgesetzt, fast doppelt so viele wie in den gesamten 12 Monaten zuvor. Die Situation hat sich zugespitzt, vor allem für die Kinder in den Auffanglagern. Der kommissarische Leiter der US-Grenzschutzbehörde Sanders kündigte seinen Rücktritt an. Bestürzung lösten Bilder eines Mannes und seiner Tochter aus, die in einem Grenzfluss ertranken.
Die verstörenden Bilder vom Ufer des Rio Grande in Mexiko gehen um die Welt. Ein 25-jähriger Mann und seine knapp 2-jährige Tochter ertrunken auf ihrer Flucht in die USA bei dem Versuch, den Grenzfluss zu durchqueren. Ihr Schicksal kein Einzelfall, sondern Symbol einer Krise. Die Bedingungen in den US-Gefangenenlagern sind teilweise katastrophal, besonders für Kinder. Menschenrechtsorganisationen erheben schwere Vorwürfe gegen eine Einrichtung in Clint im US-Bundesstaat Texas. Ich habe noch nie solche erniedrigenden und unmenschlichen Bedingungen gesehen wie in Clint. Die Kinder waren hungrig, dreckig, krank, verängstigt. Und alle, die ich befragt habe, waren länger als die 72 Stunden festgesetzt, die das Gesetz erlaubt. Es habe nicht einmal Zahnbürsten und Duschen gegeben. Mehr als 300 Kinder hätten sich gegenseitig versorgen müssen. Der kommissarische Chef der US-Grenzschutzbehörde Sanders hat inzwischen seinen Rücktritt angekündigt. Um die Not an der Grenze zu lindern, stimmte das US-Repräsentantenhaus für ein Hilfspaket in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar. Doch Präsident Trump droht, sein Veto einzulegen. Er wirft den Demokraten wörtlich vor, offene Grenzen zu wollen und Verbrechen, Drogenschmuggel und Menschenhandel zu begünstigen.
Die Kritik der Demokraten? Trump nehme die menschenunwürdigen Zustände in US-Gefangenenlagern an der Grenze zu Mexiko bewusst in Kauf, um illegale Einwanderer abzuschrecken. Damit handele er nicht nur rechtlich fragwürdig, Trump beschädige auch Amerikas Ansehen in der Welt.
Unter dem Titel Frieden durch Wohlstand ist in Bahrain eine zweitägige Konferenz zur wirtschaftlichen Zukunft der Palästinenser zu Ende gegangen. Initiiert von den USA sollten Weichen für Aufbauhilfen in Milliardenhöhe gestellt werden. Offizielle palästinensische Vertreter nahmen an dem Treffen nicht teil. Denn zentrale Streitfragen, etwa der Status von Jerusalem, wurden in Bahrain bewusst ausgespart.
Christine Lagarde verlieh der Konferenz zum Abschluss noch ein wenig Glanz. Ansonsten wenig namhafte Gäste, viele aus den Golfstaaten und kein Vertreter der Palästinenser. Über deren Schicksal wurde in Manama hingegen viel geredet. Die IWF-Chefin überbrachte düstere Zahlen. Danach schrumpft die palästinensische Wirtschaft um 1,6%. Die Arbeitslosigkeit steigt auf mehr als 30%. Viele Zahlen, die hoch sein sollten, sind niedrig. Und viele hoch, die niedrig sein sollten, das ist die Situation. Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit prägen das Leben gerade junger Palästinenser. Der neue Friedensplan der USA soll das Elend ein für alle Mal beenden, so die Vision. Die Eckpunkte, 44 Milliarden Euro Investitionen und Kredite, woher genau, bleibt unklar. 1 Million neue Jobs, Halbierung der Armutsquote, bessere Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Eine Jahrhundertchance, so Trumps Schwiegersohn Kushner. Meine direkte Botschaft an die Palästinenser ist, was auch immer die erzählen, die euch in der Vergangenheit im Stich gelassen haben, Präsident Trump und Amerika haben euch nicht aufgegeben. Im Gazastreifen allerdings verfängt die Botschaft nicht. Auch heute wieder heftige Proteste gegen die Konferenz und deren wolkige Versprechungen. Zunächst braucht es eine politische Lösung mit einem eigenen Staat, fordern sie hier. Die allerdings ist nicht in Sicht.
Es hatte sich bereits angekündigt, jetzt ist es offiziell. Heute war der heißeste Junitag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im brandenburgischen Koschen und im sächsischen Bad Muskau wurden laut deutschem Wetterdienst 38,6 Grad gemessen. Und damit etwas mehr als beim letzten Hitzerekord 1947.
Abkühlung für die Tiere im Magdeburger Zoo. Vor allem im Osten der Republik wurde heute an einigen Orten der bisherige Juni-Rekord von 38,5 Grad Celsius geknackt. Auch in Frankfurt am Main ging es bis auf über 37 Grad. Erneut erleben die Deutschen einen Sommeranfang wie am Mittelmeer. Immer früher im Jahr, immer heißer. Noch die Ausnahme oder schon die Regel?
Wenn man die Daten anschaut aus den vergangenen Jahrzehnten, stellt man fest, dass Hitzewellen systematisch zunehmen. Und das erwarten wir auch für die kommenden Jahrzehnte. Sommerliche Hitzewellen werden im Zuge des Klimawandels auch hierzulande zunehmen und auch noch intensiver werden.
Bis zum Ende des Jahrhunderts, so Klimaforscher, könnten die Temperaturen in Deutschland um bis zu 2 Grad im Jahresmittel steigen. Dann läge Frankfurt am Main klimatisch auf dem gleichen Level wie heute Genua. Der Sommer hätte dann nicht nur schöne Seiten.
Die Lottozahlen. 13, 19, 21, 34, 42, 48, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 27. Juni.
In die Nordhälfte Deutschlands gelangt morgen etwas kühlere Nordseeluft. Im Süden bleibt es dagegen heiß.
Heute Nacht ist es im Süden oft klar. Über den Norden breiten sich teilweise dichte Wolken bis zur Mitte aus. Morgen gibt es im Norden mal Sonne, mal Wolken. Im Süden und in der Mitte wieder viel Sonnenschein. Richtung Alpen entwickeln sich aber einige teilweise heftige Schauer und Gewitter. Heute Nacht im Breisgau noch tropische 23, im Nordwesten Abkühlung auf 11 Grad. Morgen in der Nordhälfte 17 bis 26, im Süden 30 bis 36 Grad. Am Freitag im Norden und Osten zunächst teilweise stark bewölkt, sonst viel Sonne. Am Wochenende sonnig und wieder heiß. Am Sonntag in der Nordwesthälfte auch mal Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern, die heftig sein können.
Um 22.25 Uhr hat Karim Joska diese Tagesthemen für Sie. Was tut der Staat gegen Rechtsextremismus? Fragen an Innenminister Horst Seehofer. Und das deutsche Gülle-Dilemma. Warum Landwirte strengere Düngevorschriften ablehnen.